Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Eben habe ich noch schnell im Nashornhaus bei Nashorn Nico vorbeigeschaut. Und jetzt laufe ich außen bei der Nashornanlage einmal rum. Und die Nashornanlage ist nach dem Tod von Nashorndame Rapti ja geteilt worden. Und jetzt ist auf der ehemaligen Nashornanlage, auf einem Teil davon, sind jetzt die Java-Buntings zu sehen. Ja, und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mir san Tier. Am Mikrofon ist diesmal Mischa Drautz. Und die Java-Buntings, die waren ja erst vor wenigen Wochen bei uns im Podcast großes Thema. Da haben wir mal wirklich über diese besondere Rinderart eine ganze Folge gemacht. Und da auch eben gehört, sie ziehen gerade um, weil renoviert wird auf der eigentlichen Bunting-Anlage. Deswegen kurzes Übergangsrevier auf der ehemaligen Nashornanlage. Und das haben wir jetzt zum Anlass genommen, um in dieser Folge mal genauer über die Umzüge innerhalb vom Tierpark Hellerbrunn sprechen wollen. Wie wird sowas geplant? Wie laufen die Umzüge ab? Und wie gelingt es für Tiere und die Tierpflegerinnen und Tierpfleger am besten? Ja, und meine erste Gesprächspartnerin heute ist Kuratorin Lena Bockreis. Lena, schön, dass du mal wieder dabei bist.
Hallo Mischa.
Jetzt hören wir es immer mal wieder, zum Beispiel bei der Bunting-Folge, da steht wieder ein Umzug an, wegen kleinen Renovierungen oder sowas. Wie viele Umzüge passieren hier in Hellerbrunn?
Also dieses Jahr tatsächlich sehr viel und es sind auch gar nicht so kleine Renovierungen. Wir haben nämlich sowohl beim Bunting-Stall als auch beim Zebrastall muss das Dach renoviert werden und da müssen die Tiere aus dem Stall raus und von dem her haben wir da irgendwie eine Möglichkeit gesucht, wo wir sie innerhalb des Zoos unterbringen können. Ich würde jetzt sagen, wir machen das nicht regelmäßig, aber schon immer wieder.
Jetzt bei der Zebraanlage zum Beispiel trifft es ja nicht nur die Zebras, da sind auch die Kudus drauf, die großen Antilopen. Also ihr müsst irgendwie versuchen, die Tiere woanders gut unterzubringen.
Ja genau, also wir haben jetzt auf der Zebraanlage nicht nur die Zebras, sondern eben auch die großen Kudus und die südafrikanischen Strauße, die irgendwo untergebracht werden müssen. Und jetzt hier auf der Bunting-Anlage waren es ja auch nicht nur die Java-Buntings, sondern auch die Ayam-Chimani-Hühner, die ja damit drauf leben.
Okay, jetzt überlege ich mal, wie muss ich mir das vorstellen? Sitzt du da vielleicht, du hast einen großen Tierparkplan an deinem Schreibtisch und dann würde ich mir so Magnettäfelchen basteln mit Tieren drauf und dann weiß ich, wer wo ist und dann überlege ich, wo ist was frei, wo muss gemacht werden? Falsche Vorstellung oder so ähnlich?
Ja, so ähnlich. Ich bin immer mehr der Fan davon, wirklich vor Ort zu gucken, anstatt am Schreibtisch zu sitzen. Darum habe ich mir meinen Bereichsleiter geschnappt und zusammen sind wir durch den Zoo gelaufen und haben uns wirklich vor Ort angeguckt, welche Gehege denn in Frage kommen, welche Anlagen, wo wir unsere Tiere ausquartieren können, weil man da einfach besser zum einen auf die Idee kommt, zum anderen aber auch muss man ja sehr viele Dinge bedenken. Und da kann man dann gleich vor Ort gucken, wie zum Beispiel, ist die Mauer denn überhaupt hoch genug für die Buntings, dass die in der Anlage bleiben?
Genau, nimm uns doch da mit in diese Überlegung. Also du wusstest jetzt, okay, zum Beispiel die Zebras müssen irgendwie woanders hin. Und dann läuft ihr wirklich durch den Tierpark und sagt, naja, was gibt's denn noch? Wo könnte ich was abzweigen oder wo steht gerade was leer?
Ja, also Zebras war fast schon einfach, möchte ich sagen, weil wir ja auf der Anlage neben den Yaks früher die Kiangs drauf hatten, was ja Wildesel sind. Also von dem her war schon mal eine Hilfe gebaut, dass wir da schon mal Pferdeartige drauf hatten.
Ähnliche Tierarten, das ist schon mal ein Vorteil, dass man sagt, naja, haben wir eine Anlage, die schon mal mit ähnlichen Tieren besetzt war?
Ja, also ich würde mal sagen, so die Grundbedingungen sind schon mal geschaffen, dass es funktioniert, aber auch da mussten wir noch so die ein oder andere Sache nachrüsten.
Zum Beispiel?
Wir haben zum Beispiel den Zaun bei der ehemaligen Kiang-Anlage verstärkt. Das hatten wir sowieso vor, aber wollten das jetzt vorziehen, weil Zebras einfach ein bisschen wilder sind als die Kiangs. Unsere beiden alten Kiangs waren ja jetzt auch nicht mehr so agil, aber unsere Zebra-Gruppe von unseren 5 Mädels, da kann es schon mal sein, dass einer austritt und dann sollte der Zaun dem auch standhalten.
Da war es jetzt also dann doch einigermaßen logisch, sage ich mal. Wie macht ihr es sonst, wenn du jetzt keine Anlage mit einem, in Anführungszeichen, ähnlichen Tier irgendwie zur Verfügung hast?
Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt genau von allen die Idee hatte, mit der ehemaligen Nashornanlage hier die Buntings draufzustellen. Das war wirklich so, dass, also als der Gedanke kam, waren, glaube ich, alle erstmal, ja, kann das wirklich so funktionieren und so. Und dann, genau, haben halt meinem Reisleiter und der Teamleiter von Zebra, zu denen ja die Buntings gehören, haben uns zusammengesetzt und überlegt, was bräuchten wir denn dafür und was müssten wir alles machen. Und dann haben wir eine Liste erstellt. Bei der Liste dachte ich mir schon, oh, weia, jetzt killt mich die Bauleitung. Ja, aber wie man sieht, das war dann am Ende doch gar nicht so schlimm. Es ist manchmal wirklich beeindruckend, was Baufirmen und auch unsere Werkstatt auf die Beine stellen. Also ich hatte bei den Buntings am Anfang das meiste Problem, mir eigentlich vorzustellen, dass sie im Haus drinnen sind. Jetzt hier auf der Anlage, wo wir gerade stehen, schaut es ja echt ganz schön aus. Da haben wir in Anführungszeichen nur diesen Unterstand gebraucht, der für einen Interimsunterstand sehr hübsch geworden ist.
Wirklich, sehr schön. Also auf 4 alten Baumstämmen, die abgesägt sind, sozusagen oben ein Holzdach drauf, leicht schräg, sieht wirklich gut aus.
Ist echt cool, dass wir den bekommen haben. Dann hat die Werkstatt auch noch zusammen mit der Gärtnerei uns hier diesen Stromzaun auf die Steine drauf gemacht, weil Buntings durchaus gerne auch mal über höhere Steine springen. Und dass sie da einfach ferngehalten werden, haben wir noch den Stromzaun installiert. Und dann war es das quasi schon auf der Außenanlage, noch so ein bisschen Bodensubstrat mit einbringen und so. Aber das waren jetzt alles Dinge, die man sich gut vorstellen konnte. Was ich allerdings mir irgendwie erstmal nicht vorstellen konnte, war wirklich im Nashornhaus, dass wir die beiden Boxen, die früher unser Panzer-Nashorn Rapti belegt hat, herrichten und dort mittels einem Zaun, einer Bretterwand eigentlich mehr, das Ganze so herrichten, dass die Buntings sich da drin wohlfühlen.
Dass sie auch nicht von den Besucherinnen und BesucherInnen gesehen werden, weil sie einfach einen Stall gewohnt sind, wo sie ihre Ruhe haben.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich mit einer gewissen Gewöhnungszeit hätten sie das auch mitgemacht, dass die Besucher sie sehen. Aber wir hatten das Thema, dass wir vorher, also so ein Panzernashorn ist ja so ein bisschen behäbiger als jetzt ein Bunting. Und wir hatten da letztendlich nur dieses Netz, was so, sage ich mal, auf Hüfthöhe das Nashorn davon abgehalten hat, in den Wassergraben reinzuplumpsen. Aber bei den Buntings muss man da dann doch ein bisschen mehr machen, dass die, also weil es ja auch mehrere Tiere sind, beim Panzernashorn war es ja nur ein Tier. Und nachdem wir jetzt mehrere Buntings zusammen haben, muss man da schon was Stabiles machen, dass, wenn es Rangeleien gibt zum Beispiel untereinander, dass da keiner in den Wassergraben reingeschubst wird. Und deswegen haben wir wirklich so eine hohe Mauer da gebraucht. Ist natürlich schade, die Besucher sehen maximal die Hörner von unserem Bullen. Ja, aber es war nicht anders möglich und funktioniert auch. Erstaunlich gut, hätte ich am Anfang echt nicht mehr vorstellen können.
Jetzt vielleicht doch nochmal in den großen Linien gedacht, warum ist es nötig? Einfach weil manche Anlagen saniert werden müssen und so weiter und dann sagt man, okay, dann muss ich das eben in Kauf nehmen, dass ich die Tiere in eine, ja, für sie ungewohnte Umgebung erstmal gebe.
Gerade jetzt sowas wie Dachsanierungen haben wir auch gar nicht so viele Möglichkeiten, uns zu wehren. Wenn dann die Bauleitung kommt und sagt, das Dach muss gemacht werden, sonst stürzt das ein, dann besteht da kein Diskussionsbedarf. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man die Tiere in einen anderen Zoo abgibt. Das haben wir ja vor kurzem bei der Pinguinanlage gemacht. Ja, aber natürlich möchte man erstmal gucken, ob man nicht innerhalb des Zoos was findet. Zum einen, weil die Tiere ihre Tierpflege auch gewöhnt sind. Und zum anderen, ich wüsste jetzt irgendwie keine Kollegen, die ich anrufen könnte und sagen könnte, könnt ihr mal so ein paar Buntings, ein paar Zebras, ein paar Kudus und ein paar Strauße aufnehmen. Das ist ja doch ein bisschen viel.
Jetzt haben wir schon eine ganze Liste an Sachen angesprochen, die ihr bedenken müsst bei der Auswahl. Was ist noch so, was dich beschäftigt, wenn du jetzt an diese Umzüge innerhalb vom Tierpark denkst?
Ist nicht nur intern, wo man dran denken muss, sondern auch extern, weil wir haben sowohl bei den Java-Buntings als auch bei den Hartmann-Berg-Zebra als auch bei den großen Kudus und auch bei den Morga-Zellen, wo ja jetzt die großen Kudus gerade mit dabei wohnen, das sind alles 4 EEP-Arten, wo wir ein EEP unterstützen und demzufolge muss ich da auch mit den EEP-Koordinatoren das Ganze abklären, weil zum Beispiel bei den Morga-Zellen züchten wir ja auch regelmäßig, aber da habe ich jetzt bei mir EEP auch angefragt und gesagt, dass wir halt erstmal keinen Morga-Zellenbock herholen können. Das war letztes Jahr schon, weil wir einfach den Platz im Stall für die Kudus brauchen. Und da muss man dann natürlich gucken, dass man nicht plötzlich, sage ich mal, mehr Tiere hat, als man irgendwie unterbringen kann. Das gleiche war auch bei den Kudus.
Also EEP nochmal für die, die nicht ganz so oft mir sein Tier hören. Zuchtbuchkoordinatoren, die sozusagen die Bestände in allen Tierparks koordinieren.
Genau, also ein EEP ist innerhalb von den europäischen Zoos und ein Koordinator für eine Art sagt eben, wohin der Nachwuchs gehen soll, welche Tiere miteinander züchten sollen, welche wohin umziehen sollen. Und genau, da muss man dann halt auch gucken, dass man solche Bauprojekte und so auch mit einplant. Ich hatte zum Beispiel auch mit der EEP-Koordinatorin wegen den Bantengs frühzeitig darüber geredet, dass wir eigentlich gerne unseren Banteng-Bullen abgeben wollen würden aufgrund der Baumaßnahme, weil wir uns eben am Anfang nicht so ganz vorstellen konnten, dass es mit den Bullen zusammen auch funktioniert. Und noch dazu kann es ja dann auch zur Trächtigkeit kommen. Aber leider hat die EEP-Koordinatorin nicht schnell genug eine Abgabemöglichkeit gefunden, sodass wir irgendwie damit klarkommen müssen. Und jetzt funktioniert es ja auch ganz gut, dadurch, dass wir einen sehr umgänglichen Bantengbullen haben, den wir wirklich zusammen mit den Kühen im Stall lassen können. Und ja, es wird trotzdem Nachwuchs geben.
Das war dann doch irgendwie die natürliche Folge bei den Bantengs.
Ja, genau. Und deswegen haben wir auch gesagt, dass wir das Ganze in den Sommermonaten machen müssen, damit sie einfach die Möglichkeit haben, sich auf der Außenanlage aus dem Weg zu gehen und dass wir einfach nochmal mehr Platz haben.
Also das heißt, da war jetzt erschwerend, kam dazu, dass tatsächlich eine trächtige Kuh jetzt auch mit umziehen musste. Das war wahrscheinlich für euch auch nochmal mehr ein Augenmerk drauf.
Und zwar, das haben wir halt gesagt, okay, dadurch ist es nicht möglich, sie in Narkose zu legen. Und deswegen haben wir einen möglichst schonenden Umzug gewährleistet. Es ist ja wirklich auch nicht so weit der Weg von der Bantenganlage zum Nashornhaus. Und genau, sie sind quasi einmal auf den Anhänger drauf, als würde sie einfach nur in eine andere Box reingehen. Ist dann, oh, was werden das sein, 10 Meter gefahren und dann wieder aus der Box raus.
Ist es denn jetzt wirklich was, wo du sagst, hey, das müssen wir fast versuchen, noch weniger zu machen, diese Umzüge? Oder eher, hey, gehört zu einem modernen Tierpark, der eben auch seine Anlagen in Schuss hält, immer mehr dazu? Das wird uns eher mehr beschäftigen in den nächsten Jahren. Wie siehst du das?
Das wird uns sicherlich eher mehr beschäftigen. Also zum einen, wie du schon sagst, die Renovierungsarbeiten, die dringend nötig sind. Zum anderen haben wir ja auch noch unseren Masterplan, den wir Schritt für Schritt verfolgen. Und da wird sicherlich auch die ein oder andere Tierart für umziehen müssen. Aber wie man sieht, es ist ja eigentlich ganz gut. Die Tiere fühlen sich wohl in ihren Anlagen und ich finde es halt auch ganz, ganz gut, mal so ein bisschen, sage ich mal, out of the box zu denken. Nicht so diesen Alltag, den man jeden Tag hat. Und das hat auch, da bin ich sehr stolz auf das Team Zebra. Die haben nämlich sich gleich mal gedacht, nachdem jetzt Kudus und Morgazellen zusammen so gut funktioniert, warum lassen wir jetzt nicht einfach die Morgazellen zusammen mit den Kudus auch mal auf die Zebraanlage? Und das ist, finde ich, halt total cool, wenn irgendwie durch so Umzüge plötzlich neue Ideen, neue Wege geschaffen werden und man dadurch auch mal was Neues ausprobiert.
Dann vielen, vielen Dank dir für deine Einblicke in das Managen dieser schwierigen Sache im Tierpark.
Ja, sehr gern.
Du suchst eine neue berufliche Herausforderung? Und du hast Lust auf einen Job im sinnstiftenden Umfeld von Artenschutz, Nachhaltigkeit und Umweltbildung? Hellabrunn bietet des Öfteren spannende Stellen an für ausgebildete Tierpfleger, Naturwissenschaftler, Handwerker, Mitarbeiter in der Verwaltung sowie Minijobs in den Kassen und beim Besucherservice. Auch deine Berufsausbildung in der Tierpflege oder Gärtnerei kannst du im Tierpark Hellabrunn machen. Schau mal vorbei auf www.hellabrunn.de/karriere. Es könnte sich lohnen.
Mir ist Santier, der Zoo-Podcast aus Hellabrunn. Und jetzt habe ich einen neuen Gesprächspartner an meiner Seite, nämlich Tierpfleger Michael Zametzer. Und wir sind bei der Anlage mit den Morgazellen und eben jetzt neu mit den großen Kudus.
Genau, wir haben also die großen Kudus hier auf die Anlage rübergewöhnt. War erst so, dass wir sie erstmal in den Stall gewöhnt haben, weil sie auch dann im Stall sein werden, natürlich auch über Nacht dann. Was natürlich auch eine neue Sache ist für die Kudus, weil der Stall ist ganz anders. Der Futterbaum ist tiefer, die Heuraufen sind niedriger, die Boxen sind anders geschnitten.
Das sind ja Fluchttiere, also richtig krasse Fluchttiere, muss man ja sagen. Wie war das für die am Anfang ungewohnte Umgebung? Rennen die dir da gleich weg eigentlich, oder? Hätte ich jetzt gesagt.
Es ist natürlich, man muss mit viel Ruhe reingehen. Man muss erstmal das Gehege aufmachen, man muss die Tiere reinschnuppern lassen. Bloß keine hektischen Sachen in der Gegend dann absolvieren. Das heißt, keine Werkstatt, die dann plötzlich auftaucht mit irgendwelchen Wegen, wo die dann erschrecken, weil sie sagen, neue Situation war, kenne ich nicht weg. Weil, wie du schon sagst, Antilope, Fluchttier. Antilopen, wenn flüchten, flüchten ungestüm. Es ist halt kein kontrolliertes Weglaufen, sondern ungestüm. Und die bleiben dann plötzlich an dem Baum hängen oder was, was vor lauter Panik dann eben hier blöd losrennen. Ja, und das wollte man natürlich auf keinen Fall.
Wie viele sind es genau?
Also 6 Tiere haben wir als Weibchen, weil wir haben natürlich auch gesagt, okay, für den Umzug brauchen wir jetzt keinen großen Bock dabei, weil der Bock würde in den anderen Stall gar nicht reinpassen. Der würde von der Höhe her nicht reinpassen, weil die Hörner sind ja dann irgendwo bei 2,80 Meter irgendwo.
Wahnsinn, das sind echt ja riesige Tiere.
Und der würde also in den Stall gar nicht reinpassen. Das heißt, wir haben gesagt, kein Bock in der Zeit, auch kein Zebrahengst in der Zeit, damit wir keine Fohlen haben und nichts, damit was ganz in Ruhe abläuft. Nur die Alttiere, die so gut gewöhnt sind, dann auf die neuen Anlage rüber.
Die haben ja ihr Revier. Wie kriegen die das jetzt, sage ich mal, in ihren Kopf, dass das jetzt auf einmal ein anderes Revier ist?
Wir hatten ja schon vorher, zum Beispiel haben wir den Mittelzaun gebaut in der großen Anlage, um eben auch variabler zu sein. Das wäre es mit Tierarten, die sich nicht vertragen, gerade mit den Zebras immer ein bisschen quicky, ja, weil sie manchmal nicht so mögen. Gerade wenn man einen Hengst hat, ist das immer ein bisschen quicky. Das war eben die Möglichkeit, die wegzusperren. Auch an den Zaun mussten sie sich gewöhnen. Da steht plötzlich ein Zaun mitten in ihrer Anlage. Ja. Haben sie auch an das super gewöhnt, dass wir dann sagen, okay, heute haben wir die Zebras mal hinten, die Kudus sind vorne, weil die Zebras sind heute ein bisschen deppert oder keine Ahnung was, dann mache ich dazu. Auch daran muss ich sie gewöhnen, dass plötzlich der Zaun zugeht und die Türen einfach plötzlich zu sind. Ja? Und da hat es schon angefangen eigentlich mit diesem ganzen Umgewöhnen. Langsam einen neuen Zaun, dann plötzlich hier den Stall aufgemacht, die Kudus durften plötzlich in den Stall reingucken, haben auch relativ schnell reingeguckt und gesagt, okay, was ist hier? Aber da darf nichts aus der Reihe fallen. Also darf jetzt nicht einer da rumeiern, der da nichts zu suchen hat oder so. Die würden sofort panikartig dann, sind auch klar ein paar Mal erschrocken, wenn irgendwas aus der Reihe ist, dass sie schnell erschrecken und dann rausflüchten aus der Anlage. Aber dann auch wieder bereitwillig reinkommen und sagen, ach, da war eigentlich gar nichts, jetzt gucken wir nochmal rein. Ja? Gibt es mein Futter? Oh, da gibt es Futter drin, super. Oh, ein tolles Futter gibt es da drin. Oh, da gehen wir nochmal rein.
Ist es dann auch für euch so ein bisschen, dass ich da eben das Leckerli vielleicht dann doch dahin packe und nicht draußen auf die Anlage? Also dass ich sie versuche so langsam ein bisschen, hey, das ist doch eigentlich ganz schön da?
Ja, auf jeden Fall. Futter macht viel aus. Gibt immer so Leckerlis, was die Tiere gern mögen.
Was ist das bei den Kudus, so ein richtiges Leckerli?
Ja, Luzerne, ein Heu, eine Kleeart, die letztendlich sehr eiweißhaltig ist und eben sehr wichtig für die Kudus. So hat man das langsam aufgebaut. Ja, dann drin füttern, aber nicht die Tür hinter ihnen zumachen. Erstmal lassen, nur dass sie rein und raus können. Und irgendwann geht natürlich die Tür zu, ist klar. Aber irgendwann sagen wir so, jetzt müsst ihr heute mal übernachten da drin. Dann haben wir sie erstmal 2 Stunden im Stall gelassen. Nach 2 Stunden haben wir die Tür wieder aufgemacht, durften sie wieder raus. Dass sie einfach gemerkt haben, ach, ist auch nicht so tragisch, wenn wir dann plötzlich da drin sind, ja, eingesperrt sind. Also so langsam dran gewöhnen. Das hat mehrere Wochen gedauert.
Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt auch nicht so, okay, jetzt macht man das auf und dann ist es so, sondern wirklich ein ganz langsamer Prozess. Und wie ist das Zusammenleben mit den Morga-Zellen? Ist das jetzt problemlos oder waren die da auch, was machen die denn jetzt hier?
Morga-Zellen sind generell, was ich jetzt in den vielen Jahren, was ich die Morga-Zellen jetzt pflege, sehr kompatibel mit vielen Sachen. Wir haben mit Morga-Zellen schon Strauße, Rappenantilopen, Dorkas, Nialas. Also wir haben wirklich viele Antilopenarten bei den Morga-Zellen. Von den Morga-Zellen ist nie ein Problem ausgegangen, nie.
Also das ist wahrscheinlich auch was, dass da eure Erfahrung reinspielt, welche Tiere sind ein bisschen pflegeleichter in Kombi mit anderen Tieren und welche sind da eher nicht mit mir. War natürlich auch der Vorteil, dass es wirklich nebendran war. Da konntet ihr natürlich auch dieses langsame Gewöhnen machen. Bei den Zebras, andere Hausnummer.
Ja, Zebras ist eine andere Hausnummer.
Weil einfach der Umzug viel weiter ist. Also jetzt von der Zebraanlage hier rüber zu der alten Kiang-Anlage.
Ja. Das ist eigentlich nicht weit, das ist im Prinzip Luftlinie vielleicht 300 Meter.
Aber halt doch ein Stück, nicht, dass man es direkt machen kann.
Es ist ein kompletter Umzug, das heißt, man kann sie auch nicht beim Halfter nehmen und sagen, ich führe es im Halfter schnell rüber in die neue Anlage, das geht halt nicht, weil Zebra ist dafür nicht geeignet oder nicht kompatibel.
Lässt sich nicht machen? Okay, dann schauen wir doch rüber zu den Zebras und du kannst da vielleicht noch ein bisschen erzählen. Ja. Fünfmal schwarz-weiße Streifen vor uns. Tierpfleger Michael Zametzer und ich sind jetzt noch bei den Zebras vorbeigegangen und stehen hier, also die alte Kiang-Anlage ist es, und da sind jetzt eben die 5 Zebras. Da war jetzt der Weg, du hast gesagt, Luftlinie 300 Meter, auf jeden Fall ein schwieriger Umzug, der nicht so peu à peu ging, sondern wirklich hardcore an dem Tag ging es rüber. Wir wollen auch da wieder ganz konkret nachvollziehen. Wie hat das funktioniert?
Also letztendlich haben wir vor den Zebragang dann den Hänger gestellt, den Pferdehänger, und hat dann die Zebras dann einzeln da reingetan und dann einzeln rübergefahren. Dann jede Box dann, die jetzt hier zu sehen sind, dann eben den Hänger hingestellt und dann jedes Zebra in seine Box reingestellt. Die Krux bei der Geschichte ist natürlich, dass sie kommen in eine fremde Box rein. Wenn die da Panik machen würden, da schnell dazu führen, dass sie sich dann die Knochen aufhauen und so weiter.
Auch irgendwie einen Kopf anstoßen oder sowas?
Kopf anstoßen, weil sie aus der Panik heraus reagieren. Wir haben sie dann auch im Stall so gestellt, wie sie auch im alten Stall stehen. Also pärchenweise zusammengestellt, die sich halt gut mögen.
Also auch die Reihenfolge, wie er sie stellt, ist dann ganz wichtig. Also es ist unglaublich, wie viele kleine Sachen man dann alle beachten muss.
Ja. Und es gibt auch Zebras, da kannst du kein anderes Zebra daneben stellen. Gerade die rangniedrigste fängt nämlich dann das Treten an. Weil die sich sagt, ich will nicht so nah an einem anderen Zebra stehen. Die steht da dann ganz für sich, separat und ist da froh. Die sieht da kein anderes Zebra, da sagt sich, super, passt, wunderbar, so wie die es haben.
Bei Zebras ja auch nochmal, gibt eine klare Hierarchie in der Gruppe, soweit ich weiß. Ja? Muss ich da dann eigentlich immer die Ranghöchste irgendwie gewinnen, dass die sagt, hey, das passt hier alles und dann passen sich die anderen an? Oder was ist da eure Denke?
Ja, ist nicht unbedingt so. Also die Ranghöchste ist eigentlich die Vorsichtigste von allen. Muss man ganz klar sagen. Also die geht nicht als erstes vor. Das ist meistens ihre Tochter, die zweite Chefin ist. Wir haben leider zwei Chefs in der Gruppe, die dann vorne weggeht. Ja, und am weitesten vorgeht, das ist unsere Rangniedrigste. Das ist eine 20-jährige Stute, die eigentlich fast alles mitmacht. Die weiß genau, da will ja keiner was Böses und es ist nur im Guten für sie.
Also die hat sozusagen das größte Vertrauen vielleicht fast zu euch, aber Rangniedrigste vorgeschickt. Also ist es so ein bisschen, wenn was passiert, trifft es die? Also bin ich sozusagen als Ranghöchste da sozusagen eher die... Die sollen das erstmal austesten. Wenn es Gefahr ist, dann sehe ich, dann mache ich es nicht nach. Ist es so?
Also auch bei Wildhunden zum Beispiel. Ne? Wenn der Rangniedrigste geht immer vorne weg. Der fängt das Käbel an, der fängt Streit an. Und wenn der lange genug zopft, dann machen die Ersten auch mit. Ja? Und beim Zebra ist es ähnlich. Die Zebras, das ist so, die Rangniedrigste wird vorgeschickt. Dann gucken wir mal, wie lange die Bestand hat. Und wenn die drin ist und alles ist gut und kein Mucks und kein Mauern, dann gehen wir auch hinterher. Aber vorher nicht.
Okay, jetzt schaue ich hier gerade mal ein bisschen die Zebras an. Da wird gerade ein bisschen am Sandhügel, sage ich mal, gestanden. Immer wieder Mähne geschüttelt, die anderen futtern ein bisschen, ganz relaxed. Würde ich jetzt auch gar nicht denken, oh, die erkunden jetzt gerade noch das Gelände oder auch nicht, die sind unruhig, wirken also gerade recht gelassen. Ist das so oder was hast du denn beobachtet, was irgendwie so typisch ist für den Einstieg?
Lustigerweise war am ersten Tag, wo sie rausgelassen haben, wo dann gesagt haben, ja, wir möchten sie abends eigentlich wieder einsperren, weil... der Anlage sicher trauen, tun wir nicht, dass dann doch einer durchspringt, in den Graben springt und hinten wieder rauskommt und dann unter alle hinterher und lustig, hahaha, und dann sind wir im Tierpark unterwegs. Wollten wir eigentlich nicht, deswegen haben wir gesagt, die Nacht wäre gut, wenn sie drin wären. So, wenn natürlich einer dann zu mir sagt, ich habe es am Morgen rausgelassen aus einem nagelneuen Stall, wo sie nicht kennen und sperre sie nachmittags um zwei wieder ein, dann sage ich, ja, du spinnst ein bisschen, gell?
weil es einfach nicht geht, die lassen das nicht mit sich machen.
Normalerweise nicht machen, aber es war machbar, es war lustigerweise war es so.
Also du hast eigentlich gar nicht gedacht, dass es möglich ist.
Ich bin um zwei Uhr rein gegangen, habe alle Türen aufgemacht. Die Rangniedrigste ist relativ zeitnah reingegangen, ist also relativ zügig reingegangen. Und dann hören die natürlich, dann geht die Tür hinter ihnen zu und die anderen hören plötzlich, da drin steht ein Zebra. Weil die hören das ja, weil die macht Pust oder macht irgendwelche Geräusche oder Bewegungsgeräusche. Und plötzlich, zack, zack, ging das dann wie das Brezelbacken, sind die dann nacheinander in ihre Boxen gegangen. Fast sogar so, wie sie eigentlich drin hätten stehen sollen, bis auf Orne. Also es ging relativ gut, ja. Am nächsten Tag sind sie allerdings dann nicht mehr gekommen.
Okay, also dann hat es nicht mehr ganz geklappt. Also dann waren sie einfach draußen dann die nächste Nacht.
Die Nacht waren sie dann draußen, genau. Aber am Tag später haben wir dann so ein bisschen knapp mit dem Futter gehalten, weil das hilft dann schon ein bisschen. Und dann sind sie eigentlich auch wieder reingegangen am nächsten Tag.
Jetzt habt ihr hier noch so blaue Absperrbänder dran. Ist das jetzt einfach auch zu Beginn, um irgendwie nochmal die Grenzen des Reviers irgendwie ihnen klar zu machen? Weil das ist ja schon auch wieder neu. Wissen sie ja gar nicht. Gehört das jetzt bei mir dazu oder nicht?
Ja. Also diese Flatterleinen sind ganz klar für die Tiere, nicht für die Menschen, weil sie wissen ja nicht auf den Abstand hin, wie stabil ist denn diese Grenze. Ja, das ist nur eine Flatterleine. Wenn da jetzt ein Zebra durchlaufen würde, würde es halt durchlaufen, ja, normalerweise. Aber sie wissen es auf die Distanz nicht, sie können es nicht einschätzen. Das heißt, sie sagen, okay, wenn ich jetzt da rüberspringe und ich renne dann gegen die vielleicht vermeintliche Stange, dann habe ich ein Problem.
Und das ist jetzt wieder einfach Gewohnheit. Also du sagst jetzt nach einer Weile hier, wird das wahrscheinlich völlig okay sein. Dann macht man vielleicht auch das Flatterband weg. Ja, dann sagt man, hey, jetzt wissen sie ihre Reviergrenzen.
Also wir werden es sicherlich noch ein paar Wochen lassen, so ein, zwei Wochen. Weil wir haben ja in der Nachbarschaft die Yaks. Da haben sie auch schon ganz schön drüber gespechtet. Das wäre auch als solches die Mauer kein Hindernis für ein Zebra. Da würden die also locker drüber springen. Und da haben wir natürlich, die Kühe wären es kein Problem, aber der Yak-Stier ist natürlich schon eine Hausnummer. Und wenn sich mit dem anlegen würde, da könnte schon sein, dass die Zebras in Kürzeren ziehen, weil der ist schon ein ganz schöner strammer Bursche. Und der läuft doch nicht weg, das ist klar. Der ist auch gleich gekommen, wie die Zebras da auf der Anlage waren. Der kam gleich und sagte, okay, was Neues, bring nur rüber. Mach ich schon. Ja, also von dem her muss man dann schon ganz klar sagen, das wäre ungut, wenn die zusammen kämen. Das Problem bei Zebras ist, sie meinen immer, sie sind die Stärksten.
Oh.
Die meinen immer, ich bin der Boss. Egal, wo ich reinkomme, ich bin der Boss. Pass mal auf, Kumpel. Probiere ich mal aus, was du kannst. Ne? Und Zebras können schon viel. Die können furchtbar beißen und die können furchtbar treten. Wenn die untereinander kloppen, da denkst du ja oft, dass das die Knochen mitmachen, ist ein reines Wunder. Und ein anderes Tier, das wesentlich dünnere Haxen hätte oder so, der würde sehr schnell schauen, also dass er da das Weite gewinnt.
Okay, also dann vielen, vielen Dank dir, Michael, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast, wie hier diese Umzüge ablaufen, die euch auf Trab halten. Und wir verabschieden uns von den Zebras mit ihrem überbordenden Selbstvertrauen. Mit dem werden sie aber bestimmt auch die neue Anlage prächtig füllen.
Mit Sicherheit. Zebras kennen da nichts.
Ja, das war's dann auch mit mir, Santier, für diesmal. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich, mehr über die Umzüge innerhalb vom Tierpark Hellabrunn zu erfahren und wie der Tierpark das so managt. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drautz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellabrunn.
Mir Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.